Bevor es losgeht mit der Folge, habe ich noch was in eigener Sache. Wir von FKM wollen euch besser kennenlernen und erfahren, wie und vor allem was euch an unserem Podcast gefällt. Dazu starten wir jetzt eine Umfrage. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr daran teilnehmt. Und jetzt geht's los. Anfang der Woche. Ein Feuerball über der litauischen Hauptstadt Vilnius. Ein Frachtflugzeug stürzt ab. Und sofort gibt's Spekulationen. Steckt Russland dahinter? Immer deutlicher warnen Sicherheitsbehörden vor russischen Sabotageakten auf kritische Infrastruktur. Besonders im Fokus baltische Staaten wie Litauen in direkter Nachbarschaft zu Russland. Genau dort unterwegs war vor kurzem Sophie Donges aus dem ARD-Studio Stockholm. Was macht die ständige Bedrohung mit den Litauerinnen und Litauern? Wie sehr prägt die Angst vor einem russischen Angriff ihren Alltag? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Das ist unsere Folge für Mittwoch, den 27. November. Gesprochen mit Sophie habe ich am Dienstagvormittag. Hallo Sophie.
Hallo Viktoria.
Ein Frachtflugzeug aus Leipzig ist in der Nähe der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt.
Die Maschine war im Landeanflug und explodierte am Boden kurz vor Erreichen des Flughafens.
Ein Mitglied der Crew hatten Rettungskräfte demnach bereits tot an der Unfallstelle aufgefunden. Drei weitere Mitglieder der Besatzung seien ins Krankenhaus gebracht worden.
Das Flugzeug war für den Postdienstleister DHL unterwegs. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.
Am Montagmorgen, da war die Meldung wirklich überall. Sophie, was war da dein erster Gedanke, als du davon gehört hast?
Ja, ich merke an solchen Vorfällen langsam, wie vorsichtig oder misstrauisch ich selbst auch schon bin. Also ist das ein Zufall? Das war so mein erster Gedanke. Und das zeigt einfach, wie angespannt die Situation hier in der Region ist. Also ein Flugzeugabsturz, eine Maschine, die über 30 Jahre alt ist, das kann ja alles tragische technische Ursachen haben, überhaupt keine Frage. Aber gleichzeitig ist ja in unserem Berichtsgebiet, das sind die nordischen Länder und das Baltikum, in den letzten Jahren ist hier so viel passiert. Und auch die Warnungen deutscher Sicherheitsbehörden in Bezug auf DHL oder auf Frachttransporte allgemein, die hatten wir natürlich auch mitbekommen. Also sowas hinterlässt gleich so einen kleinen Schockmoment, möchte ich sagen.
Ja, diese Warnungen von deutschen Sicherheitsbehörden, die gab es im Sommer.
In dieser Woche ging ein Warnhinweis des Bundesamts für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamts an deutsche Unternehmen. Gewarnt wird vor Brandsätzen in Luftfrachtgut. Im DHL-Logistikzentrum in Leipzig.
Da ging es um ein DHL-Paket, das in Brand geraten war. Und dieses Paket, das hätte zu dem Zeitpunkt eigentlich schon in einem Frachtflugzeug in Richtung Vilnius sein sollen. Also genau dorthin, wo jetzt das DHL-Flugzeug abgestürzt ist, was ja auch aus Leipzig kam. Was weiß man bisher über die Hintergründe von diesem Absturz?
Es gibt bislang keine sicheren Hinweise auf die Ursache dieses Absturzes oder dieser verfehlten Landung. Das weiß man ja auch noch nicht genau, was überhaupt passiert ist. Ein internationales Ermittlerteam ist in Vilnius eingetroffen. Da sind Deutsche und US-Amerikaner auch dabei. Die untersuchen jetzt diesen Unfallort. Und die suchen vor allem natürlich nach sprengstoffähnlichen Stoffen, also die diese These eventuell unterstützen können, dass es einen Brandsatz gegeben haben könnte. Es gibt diese komischen Zufälle, DHL-Maschine, Leipzig, Vilnius, da ist irgendwie so viel drin. Trotzdem, man muss jetzt wirklich abwarten und muss auch die Ruhe bewahren. Diese Untersuchungen, die werden jetzt ein paar Tage dauern. Teile des Flugzeuges haben sich sehr weit verstreut über dieses Gebiet. Dann müssen die Flugschreiber ja ausgewertet werden. Das Einzige, was bisher bekannt ist, dass es offenbar keine Hinweise auf eine Notlage in der Kommunikation zwischen den Piloten und dem Tower in Vilnius gab, als die in den Landeanflug gegangen sind. Aber trotzdem, es kann immer noch einfach auch menschliches Versagen sein. Es kann einen technischen Defekt geben. Also ja, das war das Erste, was wir aus Vilnius gehört haben von den Behörden dort, dass sie gesagt haben, es würde sehr danach aussehen, dass es einen technischen Defekt gibt. Aber sie haben auch noch nicht genau gesagt, wie sie darauf kommen, ne? Also welche Hinweise es darauf gibt. Es gab einen Polizeisprecher, der sagte, es gab keine Explosion an Bord. Aber das ist auch nur ein Sprecher. Also ich glaube, man muss im Moment bei der Fülle der Informationen, die jetzt draußen sind, auch bei der Fülle der politischen Reaktion.
Alleine, dass wir gemeinsam mit unseren litauischen und spanischen Partnern uns jetzt ernsthaft fragen müssen, ob das ein Unfall war oder nach letzter Woche erneut ein hybrider Vorfall, zeigt, in was für volatilen Zeiten wir auch mitten in Europa bei uns gerade leben.
Außenministerin Baerbock hat ja gesagt, es könnte durchaus einen Kontext geben, dass das eine Art von Anschlag war.
Wir hatten zuletzt in Europa mehrfach hybride Angriffe gesehen, auf individuelle Personen, auf Infrastruktur, sei es unter Wasser, sei es harte Infrastruktur in europäischen Ländern.
Und ich wäre bei all diesen Äußerungen im Moment vorsichtig, bis wir einfach wirklich auch Ermittlungsergebnisse vorliegen haben. Und dann kann man sehr sicher sagen, was da passiert ist in Vilnius.
Die Außenministerin Annalena Baerbock, die spricht von Angriffen unter anderem auf kritische Infrastruktur. Erst in der vergangenen Woche hat es ja Berichte gegeben über einen möglichen Sabotagefall an zwei Datenkabeln in der Ostsee.
Sie sichern den weltweiten Datenverkehr und gehören zur kritischen Infrastruktur. Datenkabel werden von Schiffen wie diesem unter anderem tief in der Ostsee verlegt. Seit gestern ist klar, gleich zwei solche Kabel sind teils stark beschädigt worden.
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat da auch ziemlich schnell eine russische Attacke in den Raum gestellt.
Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind. Und ich mag auch nicht an Versionen glauben, dass das Anker waren, die zufällig über diesen Kabeln, wie soll ich sagen, Schaden angerichtet haben. Von daher müssen wir konstatieren, ohne konkret zu wissen, von wem es kommt, dass es sich um eine hybride Aktion handelt.
Auch da laufen noch die Ermittlungen. Es gibt noch keinen Abschlussbericht. Also wir können noch kein Fazit ziehen. Aber der Stand jetzt ist, dass offenbar ein chinesischer Frachter im Visier der Ermittler steht. Der Frachter war nämlich zur jeweiligen Zeit an den beiden Orten, wo die Kabel in der Ostsee durchtrennt wurden, soll auch seine Geschwindigkeit gedrosselt haben an diesen Stellen. Und der kam aus einem russischen Ölhafen. Inzwischen liegt dieser Frachter im Kattegat zwischen Schweden und Dänemark. Und in der Nähe befinden sich Schiffe von der Küstenwache Dänemark, Schweden, Deutschland. Also das ist gut bewachtes Schiff sozusagen. Es gibt Sicherheitsexperten hier im Norden, die zitiert werden und die sagen, naja, das Schiff fährt zwar unter chinesischer Fahne, aber es könnte durchaus im Auftrag Russlands gehandelt haben.
Ja, und auch das letzte Woche, das war ja nicht der erste Zwischenfall dieser Art. Immer wieder fallen Schiffe auf mit Verbindungen nach Russland durch zum Beispiel merkwürdige Bewegungen oder Stopps in der Ostsee. Darüber haben wir übrigens auch schon eine Folge 11KM gemacht. Die legen wir euch nochmal in die Shownotes. Sophie, lass uns jetzt genauer auf Litauen im Baltikum schauen. Das EU-Land grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und hat damit eine direkte Grenze zu Russland. Du warst gerade erst in Litauen vor Ort. Wie gehen die Menschen dort mit den aktuellen Meldungen um?
Ja, die sind dauerhaft angespannt. Nicht erst jetzt seit einer Woche, sondern die haben einfach wirklich grundsätzlich Angst. Angst um ihre persönliche Zukunft, um die Zukunft ihres Landes und der anderen baltischen Staaten. Kleiner Exkurs, vielleicht hat das nicht jeder auf dem Zettel so. Das Land Litauen ist ja Anfang der 90er Jahre unabhängig geworden, war besetzt von der Sowjetunion. Und diese Unabhängigkeit, die haben sich die Litauerinnen und Litauer, die baltischen Länder insgesamt, mit viel Mut erkämpft. Naja, und seitdem sind sie wirklich auf der Hut, dass ihnen das nicht mehr genommen wird. Das äußert sich politisch in einer unheimlich starken Westbindung. Also man orientiert sich Richtung EU, Richtung NATO, aber eben auch gesellschaftlich. Also es gibt ein enorm hohes Engagement in Sachen Ukraine-Unterstützung auf unterschiedlichste Art und Weise. Und die Logik, die für die meisten dahinter steht, die ist, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann sind wir hier die Nächsten und deshalb müssen wir was machen. Ich habe zum Beispiel einen Drohnenkurs besucht. Das Verteidigungsministerium bietet seit diesem Herbst solche Wochenendkurse kostenlos an. Da kann sich jede und jeder anmelden, der das möchte. Man muss da nicht irgendwie beweisen oder unterschreiben, dass man im Fall der Fälle bereitsteht, sondern das ist erstmal ganz niedrigschwellig, dieses Angebot. Und es ist Teil eines Verteidigungsplans, wie man die Zivilbevölkerung einfach noch stärker ausbilden und vorbereiten kann.
Was genau ist das für ein Verteidigungsplan?
Ja, das hat die Regierung beschlossen, ziemlich genau vor einem Jahr in Litauen. Dieser Verteidigungsplan, der beschreibt so ein bisschen das Selbstverständnis des litauischen Staates in Kriegszeiten und soll eben sicherstellen, dass so die Gesamtverteidigung funktioniert. Also der umfasst dann zum Beispiel auch sowas wie zivilen Widerstand, Mobilisierung der Gesellschaft. Also da geht es nicht nur um militärische Fragen, wie sind wir aufgestellt, sondern es geht auch einfach darum, wie werden zum Beispiel Beamten, Beamtinnen, NGOs, Unternehmen, aber auch einfach der ganz normale Litauer, die Litauerin beteiligt, wenn das Land in einer Kriegssituation landet. Also wie können wir die nutzen für uns? Und da ist der Drohnenkurs ein Teil von diesem Plan.
Und was genau lernen die Menschen dann vor Ort in diesem Kurs? Also auf was für Szenarien bereiten die sich vor?
Bei den Drohnen geht es nicht nur darum, so kleine, ja, ich sag mal, Alltagsdrohnen fliegen zu können und das möglichst gut. Also die, die wir vielleicht auch kennen, die eine Weile auch ja wirklich selbst bei Discountern zu kaufen waren, sondern die hatten auch so größere, fast so Mini-Flugzeuge bei ihrem Drohnenkurs dabei. Und das sind Drohnen, die können Dinge transportieren, sage ich jetzt erstmal ganz wertfrei. Und im militärischen Kontext heißt das, die könnten dann natürlich auch mit Waffen bestückt werden. Also auch das wird dort geübt. Ziel ist, 1000 Menschen pro Jahr im Land auszubilden. Und das machen sie deshalb, weil Drohnen, das sieht man ja auch in der Ukraine, sind enorm wichtig im Krieg geworden. Also sie wollen diese Kompetenz, Drohne fliegen, auf ganz viele Schultern verteilen. Wir waren dabei bei diesem Kurs, standen bei 4 Grad und Regen in einer Kiesgrube auf dem Land. Und alle sind gekommen. Dabei war es wirklich ein sehr ungemütlicher Tag. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass bestimmt ein Drittel nicht erscheint. Aber im Gegenteil, die Kurse sind ausgebucht. Und das hat uns auch Gintaras Bagdonas von der Militärischen Akademie in Vilnius noch mal erzählt. Er hat gesagt, dass sie selber wirklich überrascht davon waren, wie viele sich da anmelden. Also sie schalten immer am Anfang eines Monats die Termine für den kommenden Monat frei im ganzen Land. Und der, der zuerst kommt, mal zuerst, also kriegt dann Platz und die Kurse sind ausgebucht.
Wie groß sind diese Kurse und was sind das für Leute, die da mitmachen?
Da waren jetzt 20 Teilnehmende bei uns dabei. Unter anderem war Saulius aus Vilnius dabei. Das ist ein Kommunikationstechniker. Der hat einen ganz guten Job in Vilnius, stand da trotzdem im Regen und bei 4 Grad in der Kiesgrube mit uns. Und er hat uns erzählt, der baut privat mit anderen Leuten zusammen Drohnen, also selbstgebaute Modelle, und die schicken sie dann in die Ukraine. Das ist ihr Teil ihrer Hilfe und er will die jetzt einfach noch besser verstehen und selber fliegen können. Denn er sagt auch, ich wünsche mir zwar, dass es im Land bei mir keinen Konflikt gibt, aber wie man so schön sagt, man muss einfach auf das Beste hoffen und sich auf das Schlimmste vorbereiten. Und ich finde, in dem Satz ist einfach ganz viel drin, wenn man dieses Land und das Engagement dieser Menschen verstehen will. Also wirklich nichts dem Zufall überlassen. Andere engagieren sich auch bei Bürgerwehren. Das ist ja auch was, was wir in Deutschland gar nicht kennen. Heimwehr nennt man das in Litauen oder Schützenunion. Das sind im Grunde fast militärische Verbände, die aber erstmal offiziell mit dem Militär nichts zu tun haben. So, und die üben auch Landesverteidigung. Und von denen waren auch ein paar Vertreter in dieser Kiesgrube dabei, weil die sagen, der Drohnenkurs, das ist eine logische Ergänzung zu dem, was ich eh schon kann und was ich eh regelmäßig übe. Es gibt auch ein paar andere Arten des Engagements noch im Land. Also das, was ich gerade beschrieben habe, da waren fast nur Männer vor Ort, die vielleicht auch schon so ein gewisses militärisches Interesse mitbringen. Aber es gibt zum Beispiel in Litauen die Möglichkeit, wenn ich meine Steuererklärung abgebe, kann ich selber bei 1,2% des Geldes, was ich zahle, kann ich bestimmen, wofür das Geld verwendet werden soll. Das geht von also wirklich Tierschutz über Bildung bis hin aber auch zu Verteidigungsausgaben und Ukraine-Hilfe. Das machen auch viele, wenn man sie danach fragt, ob sie da ein Kreuzchen gesetzt haben, weil sie sagen, das ist mir wichtig. Andere, die helfen auf eine andere Art und Weise ganz praktisch, die knüpfen zum Beispiel Tarnnetze, also für die Soldaten an der Front, damit die ihr technisches Gerät verstecken können. Da haben wir eine Freiwilligenorganisation in Vilnius besucht. Die hat in einem Einkaufszentrum so einen riesigen Raum. Da stehen so selbstgebaute, riesengroße Holzgestelle drin und da hängen die Netze drüber. Und etwas sarkastisch ausgedrückt, da wird gerade die Winterkollektion, so haben sie es selber genannt, geknüpft. Also sprich die Tarnnetze mit weißen Bändern drin, damit man im Schnee sich dahinter verstecken kann. Ja, als wir da waren, das war ein Freitagabend, da war es voll in den Räumen. Also da standen Menschen, vor allem Frauen waren es tatsächlich, dicht an diesen Netzen und haben diese Stoffbänder reingeflochten. Andere haben die Stoffbänder geschnitten. Eine andere saß in der Ecke, die hatte so einen kleinen Kasten vor sich. Die hat noch so Tarnüberzüge für militärische Helme zusammengeknüpft. Jeden Tag hat dieser Raum offen und es kommen Menschen dahin. Wir haben Ramune dort getroffen, das ist eine Litauerin, die gemeinsam mit ihrer Tochter hier so gut wie jeden Freitagabend ist und mithilft. Und sie hat uns gesagt, als Jugendliche habe ich selbst für unsere Unabhängigkeit gekämpft. Ich war bei den Kundgebungen dabei und ich kann jetzt einfach nicht zuschauen bei dem, was gerade passiert. Und dann hat sie uns auch noch gezeigt, wie man diese Netze knüpft, nämlich keine Löcher da drin lassen, die Stoffbänder überall durchziehen. Das ist richtig viel Arbeit. Und wenn die dann fertig sind, diese Netze, dann werden die eingerollt. Da braucht es mehrere Menschen für. Die werden dann rausgetragen in das Einkaufszentrum, wo viel Platz ist, weil jedes Netz ist 80 Quadratmeter groß und dann werden die gerollt und gefaltet. Und was ich dann wirklich noch sehr berührend fand, war, dann holen die Freiwillige noch einen Ordner aus dem Regal. Und da ziehen sie so ein selbstgemaltes Bild raus. Das hat ein Kind gemalt. Und das wird dann in dieses Netz eingewickelt. Also litauische Fahne, Herzchen, ukrainische Fahne. So zum Beispiel sehen die aus, mit Tusche gemalt. Und Ramune hat uns erklärt, dass die Zeichnung, die da in dieses Netz eingewickelt wurde, als wir da waren, die stammte sogar noch von ihrer jüngsten Tochter. Und diese Zeichnung, das soll so ein liebevoller Gruß an die Soldaten sein, eine Erinnerung, dass sie an der Front auch für jemanden wichtig sind. Und im Gegensatz dazu steht dann die andere Geschichte, da hängt eine große ukrainische Fahne auch in diesem Raum, wo die Netze geknüpft werden. Die hängt an der Wand, da haben ganz viele Soldaten drauf unterschrieben. Mai 23 ist das Datum und viele Herzchen sind da drauf. Das war ein Dankeschön, was sie zurückbekommen haben. Und diese Einheit ist kurz darauf komplett gestorben, ist getötet worden, hat uns Ramune erzählt.
Wie sehr prägt sowas die Menschen in Litauen, die Gesellschaft dort?
Also die Kinder, die mit ihren Schulklassen ja auch zum Tarnnetze knüpfen, manchmal gehen vormittags und sich engagieren, die kennen die Geschichten, die kennen auch die Geschichte von dieser Fahne an der Wand. Die sind voll involviert, die kriegen mit, was ihre Eltern denken, die kriegen auch die Sorgen dieser Eltern mit. Dann diese mittlere Generation in Litauen, vielleicht ab Mitte 40, wie die Mutter, die wir getroffen haben, Ramune, die mit ihrer 13-jährigen Tochter da freitagsabends steht. Die erinnern sich eben noch daran, wie sie selber für die Unabhängigkeit gekämpft haben. Und dann die noch ältere Generation wiederum, die einfach noch die Zeit erlebt hat, als Litauen Teil der Sowjetunion war, mit all den tragischen Familiengeschichten, die verbunden sind. Also das zieht sich ja durch alle Generationen. Und ich glaube, das wird auch in vielen Jahren noch was mit diesem Land und mit dieser Gesellschaft machen.
Welchen Eindruck hast du in deinen Gesprächen mit den Menschen dort gewonnen? Wie sehr gehen die Litauer wirklich davon aus, dass es zu einem Krieg mit Russland kommen könnte?
Viele halten es nicht für ausgeschlossen, dass es passieren kann. Das auch im Übrigen nicht erst seit 2 oder 3 Jahren, sondern sie sagen eigentlich spätestens 2014, also Annexion der Krim, hätte man doch wissen müssen, da kommt noch was. Das ist nicht alles und da ist, ja, wir sind in Gefahr. Ich finde, man muss eigentlich blind sein, um das Thema nicht an jeder Straßenecke irgendwie wahrzunehmen. Also in Vilnius hängen immer noch an vielen Häusern, Privathäusern, aber auch öffentlichen Gebäuden Ukraine-Fahnen. Wenn man durch die Stadt läuft, stehen da Stände von Hilfsorganisationen. Man wird irgendwie angequatscht, ob man nicht einen Button kaufen kann, litauische Fahne, ukrainische Fahne und damit ein bisschen was spenden kann. Es gibt ein Hochhaus, da steht mit riesigen Buchstaben, so sinngemäß, Putin, Den Haag wird dich holen.
Ja, denn am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag laufen Ermittlungen gegen Wladimir Putin wegen möglicher Kriegsverbrechen. Ne? Ja.
Genau das. Also und diese Beispiele zeigen einfach, wie dominant das Thema ist. Du hast es ja auch eben schon mal angerissen, ne? Die geografische Nähe zu Kaliningrad, die sogenannte Sowalki-Lücke, also dieses schmale Stück Land, was die baltischen Länder mit Westeuropa verbindet. Es sind alles Punkte, die machen das Thema Russland auch wahnsinnig präsent für die Menschen.
Und inwiefern zeigt sich diese ständig präsente Kriegsangst in Litauen politisch?
Die Länder, also das gilt für alle drei baltischen Staaten, die haben ja eine unglaubliche Westbindung, also orientieren sich in Richtung EU, NATO und das ist auch wirklich Konsens. Also bei der EU-Wahl, die wir gerade hatten, bei der vergangenen Parlamentswahl in Litauen, die jetzt auch gerade ein paar Monate her ist, da gab es wirklich kaum Unterschiede zwischen den Parteien, was diese Fragen betrifft, ne? Also NATO brauchen wir, Westbindung brauchen wir, europäische Verteidigungsstrategie brauchen wir. Ja, und das zeigt sich zum Beispiel aber auch noch darin, dass Litauen inzwischen 2,7% des Bruttoinlandsproduktes für die eigene Verteidigung ausgibt. Das soll sogar auf 3% anwachsen. Klar, Litauen ist ein kleines Land, hat jetzt nicht eine riesenstarke Volkswirtschaft, aber zeigt einfach, da ist eine Priorität drin, ne? Also das ist politischen Parteien im Land wichtig. Jetzt gerade gibt es einen Regierungswechsel. Die Sozialdemokraten übernehmen jetzt die Regierung in Litauen. Ich habe den Ministerpräsident Paluckas interviewt. Kleiner Randaspekt, der koaliert unter anderem mit einer populistischen Partei, steht in der Kritik, es gibt innenpolitische Demonstrationen. Aber seine wichtigste Nachricht in diesem Interview mit uns, mit dem deutschen Fernsehen, dem deutschen Hörfunk war:
I can assure Mr. Pistorius that we will continue our cooperation and we cherish our strategic partnership.
Wir werden nichts an unserer außenpolitischen Ausrichtung ändern, also an der strategischen Partnerschaft mit Deutschland, auch wenn es hier gerade innenpolitisch ein bisschen turbulent ist sozusagen. Das führen wir fort, da sind wir genauso konstant wie die Vorgängerregierung. Und was er damit andeutet, ist, dass ja bald knapp 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten dauerhaft in Litauen stationiert werden sollen. Der NATO-Stützpunkt dort, der ist seit Jahren unter deutscher Leitung. Das gilt so ein bisschen wie als eine Lebensversicherung auch für dieses Land.
Es gibt also eine enge militärische Zusammenarbeit. Gleichzeitig nehmen wir in Deutschland die russische Bedrohung, nach dem, was du erzählt hast, ganz anders wahr als die Menschen in Litauen. Wie kommt die deutsche Haltung in Litauen an?
Ich glaube, erstmal, wenn man die Litauerinnen und Litauer fragt, würden sie vermutlich sagen, ihr wart viel zu lange zu naiv. Ihr seid es vielleicht auch immer noch. Also das Gespräch zwischen Kanzler Scholz und Putin wurde kritisiert in Litauen und zwar auch recht scharf vom Außenminister, dem derzeitigen Landsbergis. Er sagt, es sei so aus einer Position der Schwäche heraus passiert und so dürfe man nicht agieren, so könne man nicht mit Putin sprechen. Sie wünschen sich insgesamt viel mehr Unterstützung, mehr Waffen auch für die Ukraine, einen offensiveren Umgang mit Russland, das ist so deren Haltung. Ob man diese aus deutscher Perspektive als so ein starker Staat in Europa, wichtige Stimme, diese, wie soll ich sagen, sehr offensive Haltung Litauens allerdings 1:1 übernehmen kann und ob das nicht eskalierend wirken kann, das ist nochmal eine andere Frage. Also das muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen abwägen.
Sicherheitsbehörden warnen vor russischen Angriffen auf die kritische Infrastruktur in ganz Europa. In den letzten Wochen und Monaten gab es dahingehend immer wieder Verdachtsmomente. Wie kann sich Europa vor solchen Angriffen auf die Infrastruktur in Zukunft schützen?
Das Problem bei diesen Angriffen auf Infrastruktur in der Ostsee ist, zum einen, das zeigen Recherchen internationaler Medien, da war die ARD ja auch dran beteiligt, diese Infrastruktur, die wurde offenbar in den vergangenen Jahren schon gezielt ausgespäht durch russische Schiffe. Und die Anrainerstaaten, die sprechen sehr viel darüber. Es sind auch mehr Überwachungsschiffe und Flugzeuge im Ostseeraum im Einsatz. In dieser Woche treffen sich die nordischen und baltischen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in Stockholm. Da wird es auch noch mal um das Thema gehen, keine Frage. Nur, ich glaube, es ist fast unmöglich, die gesamte kritische Infrastruktur auch wirklich in aller Konsequenz zu überwachen. Da ist man auch schlicht verwundbar.
Sophie, vielen Dank dir.
Ich danke dir.
Sophie Donges berichtet für die ARD über Skandinavien und das Baltikum. Sie war in Litauen unterwegs, zusammen mit Menschen, die jeden Tag Kriegsangst spüren. Über neue Ermittlungsergebnisse zum Absturz vom DHL-Frachtflugzeug und der Zerstörung der Ostseedatenkabel hält euch tagesschau.de rund um die Uhr auf dem Laufenden. Autoren dieser Folge sind Kaspar von Au und Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht es hier bei 11KM um menschliche Totenschädel mit einer dunklen Geschichte. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann. Und wenn ihr mehr wissen wollt über die Entwicklungen im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dann hört doch mal rein in den Podcast Streitkräfte und Strategien. Da gibt es Gespräche mit ARD-Reportern in der Ukraine, mit Militärhistorikern und Sicherheitsexpertinnen. Streitkräfte und Strategien gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.